Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Es war köstlich. Ich habe einfach eine Woche Urlaub von Deutschland gemacht und mit einem richtig Normi-Urlaub mit ganz vielen über 60-jährigen Deutschen. Mit 22 Grad ab morgens um 11 Uhr am Pool liegen mit Tequila Sunrise aus der Slushmaschine in der Hand.
Oh, geil.
Ich war enttäuscht, als es vorbei war.
Absolut.
Und habe mir vorgenommen, das jetzt jährlich zu machen. Das ist einfach eine gute Idee. Es ist sowieso
auch immer so um die Zeit rum, meinst du?
Ja, genau, genau. Das vor allem halt, vor allem diese Zeit rum, weil ich meine, wir machen alle irgendwie normalerweise im Sommerurlaub und ich meine, ja, das ist irgendwie so ein bisschen auch, das im Endeffekt im Sommerurlaub ist auch so ein bisschen von der Schulzeitplan und von kapitalistischer Beeinflussung, weil alle Eltern sind im Urlaub und da passiert auch generell nicht so viel, deswegen müssen alle im Sommer irgendwie einen Urlaub machen. So, aber wenn man mal bedenkt, ist Sommer halt auch die beste Zeit, speziell auch in Berlin. Und Winter und Herbst ist einfach Kacke in Berlin, das kann man ja einfach mal so sagen. Und warum dann nicht in der Zeit, wo alle mit ihren Kindern irgendwie zu Hause hängen müssen, weil die in die Schule gehen müssen, warum da nicht einfach mit irgendwelchen Senioren auf Fuerteventura am Buffet um das letzte Bifteki streiten? Ich sag's dir, es ist einfach das Beste.
So schlau.
Ja, und das ist abgesehen davon ist natürlich eine absolute Sparfuchs-Variante, weil natürlich zu der Zeit keiner Urlaub oder fast niemand Urlaub macht. Und ja, kann ich nur empfehlen. Habe ich so eine Woche auch ein bisschen Abstand von den Corona-News gehabt. So, da kam ich zurück und die Welt war mal wieder im Untergang geweiht. Alles scheiße, aber gut, das war es ja davor auch schon.
Willkommen zu Hause, Gude.
Willkommen zu Hause. Alle sind genauso dumm wie vorher und haben aus den letzten 2 Jahren natürlich nichts gelernt oder machen es noch schlechter, because, naja, wir sind ja letztes Jahr mit so einer Billo-Scheiße durchgegangen, wie so ein Schüler, der irgendwie noch Gnade vor Recht eine 4 Minus vom Mathelehrer bekommen hat und denkt, gut, dann kann ich nächstes Jahr mal noch weniger machen, vielleicht klappt es ja immer noch irgendwie. Genau so ist die Politik in diesem Land aktuell. Rap.
Danke für diese Einordnung, sehr ähnlich.
Ja, ich weiß nicht, also ich hatte mir irgendwie innerlich vorgenommen, dass ich nicht darüber sprechen will. Jetzt habe ich es doch kurz gemacht, aber irgendwie in einem kleinen, kurzen Rahmen und es ist zu verbittert wäre, weil das nun mal ist meine Ansicht. Willkommen beim Rap-Stammtisch Folge 40 nach einer, Urlaubspause und einer, kann man ja sagen, dass ihr eine kleine Folge machen wolltet, aber dann kam dann doch bei euch was Wichtiges dazwischen, was dann es da verhindert hat, aber ihr vielleicht da irgendwie so eine Spezialfolge mal nochmal irgendwann nachholt.
Ja, kommt.
Oder?
Ja, ich denke, wir liefern das noch irgendwann nach und genau, kann man gespannt bleiben, was das wird. Würde ich jetzt aber noch nicht so sehr umreißen wollen.
Ich meine, es gab auch 1-2 Nachrichten, wo die neue Folge bleibt. Also es ist Bedarf nach dem Stuss, was wir hier talken, irgendwo. Was mich natürlich auch freut.
So, ja, das ist schon sweet.
Ja.
Man sich so ein bisschen dran gewöhnt, alle 2 Wochen sind wieder David, Leo und Torben am Start und reden irgendwelches Zeug. Das ist doch süß.
Ja.
Dann sag mal, was hat dich musikalisch bei deinem kleinen Ausflug ins Paradies und Flucht aus dem Chaos, was hat dich da so getragen? Was hast du Schönes gehört? Ich weiß ja schon ein bisschen was und ich weiß auch, was davon nicht unbedingt Rap ist.
Ja, ich habe eigentlich, und das ist eigentlich das Schönste, ne, aber was kann man sich in diesem Szenario am Strand liegen, Sonne, gemütlich was schlürfen, besser vorstellen, als irgendwie schöne Vibes von Team-Scheiße zu hören. Eine Punkband aus Bremen oder so hat mich komplett mitgeholt. Komplett geile Band. Leider auf dem irgendwas mit Kitschkrieg zu tun. Naja, gut, wollen wir drüber wegsehen. Die Musik ist trotzdem gut. Kann ich nur empfehlen. Clever geschriebene Texte. Hat so ein bisschen vielleicht nicht so ganz das Ironielevel wie die Screenshots, aber irgendwie die Texte holen mich da auch einfach mit. Und immerhin ist es für ein Punk-Album musikalisch extrem ausgereift, weil statt 2 Akkorde 3 Akkorde kann man nichts sagen.
Ja, safe. Got them harmonies.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe es aber auch natürlich nur auf dem Schirm gehabt, weil du es irgendwie auf dem Schirm hattest, David. und ich mich auch einfach nur unfassbar von dem Cover habe anfixen lassen. Das ist ein Album, das ich gehört habe, nur wegen des Covers.
Kannst du es ein bisschen beschreiben, dass die Leute es sich vorstellen können?
Sing, erinnert euch noch an die alte, so diese, ich weiß nicht, so diese Umweltschildkröte und diesen Umweltfrosch von früher, die irgendwie Werbung dafür gemacht haben, dass man Plastikflaschen entsorgen soll oder irgendwie grüner Punkt, keine Ahnung. Die beiden sind auf jeden Fall da, in einem Kreis mit Regenbogenfarben, da drin steht Team Scheiße und die Schildkröte sticht den Frosch mit einem Messer ab und da drüben sind so Herzchen und der Frosch hat einen Kussmund und drunter steht der Titel des Albums: Ich hab dir Blumen von der Tanke mitgebracht, in Klammern, jetzt wird geküsst.
Einfach stark von vorne bis hinten, das ist wirklich, das Album, das ganze Album ist eine Power-Performance, kann man nicht anders sagen.
Ja, also ich freue mich schon, wenn ich die mal irgendwann live sehen kann. Ich glaube, das ist einfach alles ein großes Fest. Und ja, einfach unfassbare gute Hits drauf. Karstadt-Detektiv ist zum Beispiel ein großer Song. Ich fand Panzerquartett sehr lustig, weil es mich an meine eigene Kindheit erinnert hatte. Liebe Grüße an die Dullis, die damals genau dieses Stereotyp erfüllt haben. Und würde aber trotzdem den Song Rein ins Loch auf die Rap-Stand-Playlist machen, warum auch immer. Es ist echter Rap. Und es hat nichts mit dem zu tun, was ihr Leute, die bei der Zahl 69 giggeln, denkt.
Hat das was mit so. Gefängnis zu tun? Ist es so kritische Auseinandersetzung mit dem Gefängnissystem?
Nee. Im übertragenen Sinne vielleicht auch.
Okay. Also Leo, wie du das Album hier antiest, das ist Wahnsinn, wenn man das noch nicht gehört hat und was man jetzt denken muss davon. Stark. Also es ist
definitiv. Was denkt man denn jetzt davon?
Ich kann es mir nur ungefähr vorstellen. Ich kenne das Album ja schon sehr gut, weil ich es wirklich dauerhaft hoch und runter gehört habe, weil die Texte mich halt wirklich mitnehmen. Aber nein, Torben, es ist keine kritische Auseinandersetzung mit dem Gefängnissystem in Deutschland und den Vereinigten Staaten, obwohl man Gefängnisse in der Form wahrscheinlich abschaffen sollte. Es ist tatsächlich eine spannende Alltagsbeobachtung, wenn man sein Lehrgut mal wieder abgeben möchte. Das wurde im Endeffekt vertont.
Spannend, das ist cool.
Ja.
Plastik, Flaschen und Dosen. Ich freue mich schon auf den Bong. Unfassbar. Ein Wahnsinn.
Für schön.
Ich hatte ja das, glaube ich, sogar auf die Playlist gemacht. Hast du es gehört, Torben?
Ich habe Panzerquartett gehört.
Ich habe das ja nochmal geändert.
Ja. Und ich meine, ich habe auch noch irgendein zweites, habe ich auch noch gehört. Aber tatsächlich war ich auch einfach schon so ein bisschen verliebt und das hat mir fast sogar auch schon gereicht von dem Cover. Weil die Ansage, jetzt wird geküsst, während gerade aber es wird jetzt geküsst, verdammt.
Vor allem Blumen vor der Tanke, ey, das ist auch so geil. das ist so herrlich, ey. Ja, das ist wirklich mein musikalischer Sonnenschein gewesen, so.
Sehr schön. Verbindest du das jetzt auch total mit Urlaub und so? Ist ja auch immer ganz geil, dass so eine Musik nochmal eine andere Atmosphäre bekommen kann, je nachdem, mit was man sie alles so verbindet.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber das ist so kurios, weil das passt ja von vorne bis hinten gar nicht.
Also, eigentlich schon, das wäre ja das Lustige.
Ja, es geht so. Aber ich habe mich dann erinnert, das habe ich dann tatsächlich auch nochmal so eine Ebene bekommen, weil wir irgendwie auch mit so einem Boot mal irgendwann rumgefahren sind und da habe ich mich mal an eine Szene erinnert, wo ich auch früher mal im Boot rumgefahren bin und damals irgendwie was von Masimoto gehört hatte. Habe ich gedacht, oh, das höre ich jetzt nochmal. Also irgendwie so grüner Samt oder so, ist ja auch schon wieder 8, 4, 8, 7, weiß ich nicht, Jahre her.
Geil, mal wieder alte Masimoto-Sachen hat, raus.
Ja, fand ich gar nicht so schlecht. Also Retrospektive hat sich ganz gut gehalten, fand ich, grüner Samt.
Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass du sehr viel Tropical Limited.
Ja, das ist natürlich ein Dauerbrenner, aber das ist ja welches Neues hier, ne? Also,
aber du hast einen neuen Song auf die Playlist
draufgepackt. Neuer Hit von Tropical Limited zusammen mit Disco-Romantik. Nicht nett. Genau. Das ist natürlich auch mal wieder ein Hit. Und die sind ja zurzeit tatsächlich auf Tour mit Roy Bianco und den Abruzzanti Boys. Und das ist eine absolute Killer-Kombo. Spielen aber auch sowieso nicht in Berlin. Und ich bin ja sowieso irgendwie wegen Corona, denke ich mir so, ich muss jetzt auch nicht überall hingehen. Aber da hätte mein Herz schon gebrannt, wenn sie in Berlin gespielt hätten. Und ich habe schon sehr lange überlegt. Aber vielleicht kommt bestimmt irgendwann nochmal. Da habe ich richtig Bock drauf.
sehe bei dir auf jeden Fall, kleiner Fun Fact, so viel Personality kann man in dem Podcast auch droppen, dass ich zum Beispiel in Lüneburg wohne und das tatsächlich auch Roy Bianco und die Afrozanti Boys, die spielen hier glaube ich sogar zwei Shows auseinander, weil das exakt der Musikgeschmack ist, den Studis hier an. Ich lüge nicht, das ja, sind genau boah, die Bands, auf die Leute hier abfahren. Aber ich weiß nicht, es liegt, glaube ich, noch ein bisschen in der wow. Zukunft, also irgendwann Anfang nächstes Jahr und ich weiß gar nicht auch, ob die so stattfinden können, die Gigs.
Lüneburg sympathisch. Ja. Aber das wäre doch mal eigentlich ein schöner Anlass, wenn es dann irgendwie einigermaßen entspannt möglich sein sollte. Ach, keine Ahnung. Dass wir dich da mal in Lüneburg besuchen kommen. Das wäre doch nice.
Meine Vermutungen sind, bis sich die Lage wieder so halbwegs beruhigt hat, dass es irgendwie Sinn machen würde, bin ich hier abgehauen.
Okay.
Da, lassen wir es mal ungefähr, wie viel Zeit das sein könnte. Ja, naja, fantastisch. Okay, was mich ja irgendwie überrascht hat, was so bei Twitter auch irgendwie so ein heißes Thema ist, beziehungsweise ich auch Plakatwerbung überall sehe, ist, oder beziehungsweise auch, ey, was ist eigentlich jetzt mit Bushido? Ich meine, klar, da kommt irgendwie eine scheiß Doku raus, so, und irgendwie muss sich jetzt jeder dazu nochmal irgendwas ausdenken und beschäftigen, und irgendwie ist es alle wichtig und alle, ich habe das Gefühl, irgendwie alle sind in diesem beschissenen, ich sag jetzt mal, Bushido-Game irgendwie drin, ja, und alle wissen irgendwie, was die letzten 30 Jahre irgendwie gefühlt alles passiert ist. Nur mich interessiert es irgendwie nicht so richtig. Ist es bei euch eigentlich anders?
Es kümmert mich nicht. Keiner Faser meines Körpers. Und ich verstehe es auch nicht, weißt du? Wir haben doch alle eigentlich schon von Spiegel TV und was weiß ich wie viel, ne, die Hintergründe immer wieder dargelegt bekommen. Und es war doch die größte Schlammschlacht in irgendwelchen Boulevardzeitschriften auch. Und es war doch genau der Schmutz, den wir alle auch irgendwie so verteufelt haben. Und jetzt gucken wir uns die unzensierte Seite von Bushido aus nochmal an. Keine Ahnung, Mann. Ey, lass mich einfach in Ruhe mit dem Schmutz.
Sorry. Ja. Ich wollte aber noch eine Sache kurz dazu vorlesen, auf jeden Fall. Daniel Gerhardt hat nämlich eine Rezension für Zeit Online geschrieben zu der Doku-Serie und ich fand den Anfang so gut. Ich weiß nicht, ob man das juristisch machen darf, aber ich lese es einfach vor. Ich meine, ich habe die Quelle angegeben. Beim Thema Grillplatz hört die Freundschaft auf. In der zweiten Folge der Doku-Serie geht es endlich um die berühmteste Bauherrengemeinschaft der deutschen Rap-Geschichte. Westlich von Berlin haben Bushido und Arafat Abu-Chaka im Jahr 2011 ein blablabla großes Areal gekauft, um es mit Villen für ihre ewigen Familien zu versehen. 6 Jahre später, kurz nach dem geplanten Umzug, entwirft Bushidos Frau Anna Maria einen Rosengarten, durchkreuzt damit aber offenbar Abu-Chakas Pläne für den direkten Zugang zum Barbecue-Bereich auf seiner Grundstückshälfte. Ein Baum steht auch noch im Weg. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf.
Das ist Rap.
Das ist Rap, ja.
Absolut geil, Alter.
Shoutout, dass er das so gut geschrieben hat. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, das zu lesen.
Nice. Aber ich glaube, es sind halt auch genau so eine Abwegigkeiten, die jetzt auch in der Doku, wo es geht ja jetzt weniger um Bushidos Musikkarriere, wie ich das wahrgenommen habe, sondern auch eben so der Familienmensch Bushido, die Streitigkeiten und so. Und das hat natürlich interessiert das die Leute irgendwie. Also mich juckt das Thema halt auch gar nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Keine Ahnung, ich finde es auch schon wieder so schlimm, wie, was für ein großer Player Amazon nicht nur jetzt mit diesen Dokus, sondern auch dieses Off-Level-Ding ist. Das ist vielleicht nochmal was für ein Hintergrundthema für eine andere Folge irgendwann.
Hm. Aber ich habe dieses Gefühl, dieses Off-Level-Ding, dass das nichts anderes ist als irgendwie so ein Marketing-Ding. Das benutzt doch keinen Schwanz. Die geben so viel Geld für Werbung, für Scheiß Off-Level aus, das macht doch keiner. Ich kenne keinen einzigen, der das irgendwie benutzt oder was dazu macht.
Aber was meinst du mit benutzen? Wie soll man das benutzen?
Ist es nicht die quasi so eine Playlist für die sie gemacht oder so?
Na klar, es gibt auch eine Playlist, aber auf Level ist ja im Endeffekt Amazons komplett eigene Hip-Hop-Marke und es ist auch nichts anderes als eine Marke und ein Marketing-Tool von Amazon. Aber es gibt auch auf Level Sessions, wo Rapper live performen. Die werden zum Beispiel in Zusammenarbeit mit 16 Bars rausgegeben. Es gibt einiges, was zu diesem Programm gehört. Und also, ja, ich glaube, das erreicht schon relativ viele Leute. Sagen wir es mal so.
Offensichtlich mich nicht.
Ja, offensichtlich dich nicht. Da haben sie vielleicht noch nicht genug Geld in Insta-Werbung reingebuttert, dass das schon mal in deine Timeline vorgedrungen ist. Aber ja, ich glaube nicht, dass es so klein ist. Und es ist definitiv nicht nur eine Playlist.
Ja, okay. Aber ja, natürlich hast du vollkommen recht. Kompletter Schmutz.
Na, halt einfach wirklich auch, ne, wie du schon meinst, beeindruckend, wie breit die sich aufstellen und wie viel Amazon da Plattformen baut, auf die die Leute dann ja sich immer und immer weiter einlassen und ja auch
gibt's
abhängig
dafür, davon werden. Gibt's dafür schon einen Begriff? Ich meine, irgendwie so, es ist, also so ist ja quasi in einer gewissen Art und Weise wie Greenwashing. Es ist da ja irgendwie so, ich weiß nicht, so Pop-Culture-Washing oder so. Das hat ja auch bei Red Bull wunderbar funktioniert. Das kann man ja mal nachbauen.
Ja, ich würd's nicht mal so bezeichnen, weil das ist ja nicht eine Sache, die sie nutzen, um ihr gesamtes Image irgendwie so zu verändern oder darauf dann Einfluss zu nehmen, was sie für ein Gesamtbild haben, sondern ich glaube, da gab es eine ziemlich gute Folge von John Oliver, auch von Last Week Tonight dazu, dass sie ja wirklich so große Player wie Amazon oder Google ja eigentlich für das gesamte Leben der Menschen zuständig sein möchte. Die möchten ja mit ihren Plattformen für jedes deiner Probleme im Leben eine Lösung bieten wollen. Das heißt, du gehst auf Amazon und du kaufst dann nicht nur ein, sondern du schließt da auch deine Versicherungen noch ab und machst dann noch dieses und jenes und gehst dann da auch noch auf Level und sowas. Alles, dass du quasi irgendwann alles nur noch über Amazon machen kannst.
Ja, aber ich glaube, das eine, was du beschreibst, Torben, ist halt eher so eine Monopolisierung, dass du halt wirklich alles in einem erledigen kannst, aber dieses so auf Level-Ding, das sehe ich schon wie Leo, das ist im Endeffekt einfach ein Tool, dass Leute mitbekommen, ah, okay, ich meine, Hip-Hop ist, keine Ahnung, ist eh super beliebt, das ganze Ding, im Endeffekt alles, was da so mitschwingt in Deutschland, es hat einen absoluten Hype. Und ich glaube, es ist schon dafür da, einfach den Leuten zu kommunizieren, okay, Amazon ist auch dabei, Amazon ist auch cool, die haben was mit Hip-Hop zu tun. Deswegen steigert das schon meiner Meinung nach eher so, dass das Markenbewusstsein einfach von Amazon, genau wie das bei Red Bull eben der Fall ist, okay, die haben halt eine starke Bindung anscheinend zur Musikkultur, also ist der Drink auch einfach cool, so, es wird eine coole Marke, die damit in Verbindung steht. Ich sehe das schon eher auf der Ebene irgendwie, weil, also wirklich viel Cash oder sowas werden die mit so einem Auf-Level-Ding nicht machen. Es ist halt schon was, um die Marke im coolen Licht dadurch stehen zu lassen.
Okay, ich verstehe. Und dadurch, dass du dann ja wieder auch diese Marke so gezielt einsetzen kannst, dass du das bestimmten Bubbles immer wieder zuschieben kannst, widerspricht sich das dann auch nicht mit anderen Ansätzen von denen, die eigentlich vielleicht konträr dagegen überstehen würden. Weil ich glaube, du könntest ja verschiedene Amazon-Engagements da gegenüberstellen, wo wahrscheinlich ganz viele aus der Rap-Szene, Hip-Hop-Szene sagen würden, hä, nee, ist ja vollkommen hängen geblieben, aber das sehen die ja gar nicht, sondern du siehst ja nur das gefiltert, was dich auch interessieren könnte.
Klar, also ich finde, da geht es auch viel darum, die Marke mit bestimmten Werten und Wahrnehmungen zu verknüpfen. Es sei nochmal daran zurückerinnert, wie Amazon auch in Zusammenarbeit mit Vis-a-vis für Feminismus eingetreten ist. Das ist genau dasselbe Ding halt so. Also Amazon ist feministisch, es ist eine coole Marke. Das ist auf jeden Fall das, was da dann verkauft werden soll. Ich möchte nicht stärker auf das Thema eingehen, habe dazu schon einmal einen Tweet abgesetzt, aber ja, es sind genau...
Und damit ist dann alles gesagt. Jo. Ich habe einen Tweet gemacht, Thema ist zu.
Ich meine, ich hasse es halt, also was heißt ich hasse es, aber ich kann so eine Sachen, wenn ich da unvorbereitet reingehe und dann hier nur so Halbwahrheiten und so halb ausgereifte Kritik formuliere, das ist auch nicht mein Anspruch, daher will ich da jetzt nicht tiefer reingehen. Das können wir gerne mal in einer Sonderfolge auch machen.
Ja, die machen wir halt aber nie, das ist ja das Ding. Ich will halt die halbgeworden gar nicht. Mann, das ist ein Stammtischgespräch. Genauso läuft es halt hier.
Wenn ich fertig studiert habe, dann mache ich auch mal so eine Sonderfolge fertig mit richtig Vorbereitung und Recherche und so einem Kack.
Gut, da bin ich aber nicht Teil.
Nee, du erhältst dann immer noch den Stammtisch-Flavor hoch, indem du dann immer deine Halbwahrheiten zu den schön vorbereiteten Sachen da von Seite so reingrätscht.
Ja, genau. Ey, aber eigentlich ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, um auf noch eine andere, auf Musik nochmal zurückzugehen, wo so eine Bitte ähnliche gerne. Richtung geht.
Das dachte ich auch gerade.
Ja, an wen hast du gedacht?
An Döll.
Yes. Ich an Talky Talk.
Stark. Dann können wir jetzt über das gemeinsame Album von Talky Talk und Döll sprechen, das den guten Namen Chips trägt. Es wird für den Podcast natürlich jetzt kein tolles Feature sein, aber Leo und Torben können das jetzt sogar mal begutachten, wie das Ding aussieht.
Soll ich mal beschreiben, was ich sehe?
Gerne.
Ah, geil. Ich hatte es nämlich auch schon im Interview von Backspin hatte ich es auch schon mal so ein bisschen grob gesehen, aber noch nicht geöffnet. Also es ist ein ziemlich dicker Chip, also sieht eigentlich eher aus wie ein Stapel von drei Jetons, der schwarz ist mit so weißen Elementen drauf. In der Mitte schön dickes C, was nochmal so umrandet ist. Oben drüber steht halt Talkie und Döll, unten drunter Chips. Und das ganze Ding kannst du halt so aufziehen, unten oder so.
Ne? Mhm, genau.
Und dann wird da ein USB-Port, also ein USB-Stecker sichtbar, so dass man sich schon denken kann, das Album befindet sich auf diesem USB-Chip.
Natürlich.
Aber da gibt's ja noch mehr besondere Informationen dazu.
Ja, ich finde im Endeffekt das ganze Ding, was ich jetzt so für dich oder für euch in die Kamera gehalten habe, ist ja einfach nur das Endprodukt, was irgendwie rausgekommen ist. Aber ich finde, da schwingen einen Haufen Ideen auf jeden Fall mit, die mit diesem Chips-Album verbunden sind. Also man kann ja mal erzählen, ich glaube, das ist letzte Woche oder diese Woche erst, ich weiß gar nicht mehr, bei mir angekommen, auch bei relativ vielen anderen, was ich dann bei Insta mitbekommen habe. Im Endeffekt haben Talkie und Döll ein Album gemacht, was es jetzt erstmal, ist auch noch nicht klar, zumindest weiß ich es nicht, ob das irgendwann nochmal online kommt, aber es ist halt nur auf diesem Chip, in dem der USB-Stick eingearbeitet ist, zu haben. Das heißt, es ist halt nicht nur so ein limitiertes Stück Musik, sondern halt auch einfach die einzige Möglichkeit, wie man im Endeffekt auf diese Musik legal zugreifen kann, außer jemand von den Leuten, die sich eingekauft haben, wird das dann irgendwann ins Netz stellen. Aber das wäre in dem Fall tatsächlich auch relativ ehrenlos, weil es das Konzept so ein bisschen aufbrechen würde. Und kann schon als Statement auch von Talkie und Döll verstanden werden, sich von Streamingdiensten und ganz speziell von der Vergütung auf Streamingdiensten, die jetzt für Leute, die nicht so eine krass große Hörerschaft haben, schlichtweg sehr gering ausfällt, meistens zu lösen und irgendwie zu versuchen, neue Wege zu finden. Also es ist ja jetzt nichts, keine Ahnung, kein komplett neuer Ansatz, irgendwie zu versuchen mit Musik auf physischen Dingen. Meistens ist es halt Vinyl oder Kassette oder auch mal eine CD noch, obwohl das ist wirklich der langweiligste Weg, den man heutzutage noch gehen kann, irgendwie physische Musik an den Mann zu bringen. Aber es sind ja so die klassischen Wege, mit denen Streaming in der Regel erweitert wird. Aber dieser Chip ist tatsächlich nochmal ein ganz neuer Ansatz, den ich auch sehr spannend finde tatsächlich. Und ich muss sagen, ich sammle eh so Platten ganz gern und habe einige auf jeden Fall in meinem Zimmer stehen. Aber auch so vom Feel und dass dieser Chip im Endeffekt, klar, der ist relativ dick so, aber auch klein ist, ist tatsächlich auch ein cooles Ding, um es in der Hand zu haben und irgendwie ins Regal zu stellen. Es nimmt halt auch nicht viel Platz weg. Es ist tatsächlich ein super cooles Sammlerding. Abgesehen davon ist die Mucke drauf ziemlich gut, also ziemlich gut. Das Album ist einfach, hat mich schon abgeholt auf jeden Fall, die Idee.
Genau. Nice. Ja. Ja, kann ich mir auch total gut vorstellen, dass es alleine von der Haptik her schön ist, so,
ja,
das so ein bisschen, ne?
Also auch das Weiße ist halt nicht nur einfach draufgedruckt, das ist halt schon geprägt. Das heißt, man kann auch drüber fühlen, man kann die Schrift fühlen und so. Es ist, ja, ist tatsächlich super, super nice für Leute, die auf sowas stehen, ja. Und natürlich ein totaler Gegensatz zu irgendwie Sachen zu streamen.
Ja. Ja. Deswegen finde ich auch ein sehr sympathischer Ansatz und sie haben zwar auch im Interview gesagt, irgendwann kann es gut sein, dass es auch nochmal auf Streamingdienste hochgeladen wird und dass es online auch verfügbar gibt, aber auf jeden Fall erstmal nicht. Und das gibt dem Ganzen ja schon einen besonderen Charme.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das prägt auch nochmal deine Fan-Community, also die Leute, die halt committed genug sind, sich das Ding vorzubestellen, wenn, wie in dem Fall, glaube ich, nur ein oder zwei Videos draußen sind, weil man eh dann schon ahnen kann, irgendwann wird es ausverkauft sein, quasi dieser halb blinde Kauf, den man geben muss, weil man den Künstlern in dem Fall genug vertraut, dass die Mucke dope sein wird und weil man sie eben auch finanziell unterstützen will, indem man sich das Ding holt, finde ich auf jeden Fall als Statement einen guten Ansatz, inwieweit sowas halt in dem Sinne massentauglich ist und irgendwie von anderen Leuten noch aufgegriffen werden kann oder in andere Form umgesetzt werden kann, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage, aber ja, ich finde es spricht einfach nur diesen Chip herzustellen, dieses Album so rauszubringen, spricht halt super viele Probleme an, die beiden auch, finde ich, gar nicht lösen müssen, aber halt irgendwie die richtigen Fragen aufwerfen. Und dabei ist halt selbst sowas wie der Vinylmarkt mit dabei, was ihr, keine Ahnung, wie viel ihr so an Platten sammeln, Platten kaufen oder so interessiert seid, aber also auch ganz viele Artists, besonders aus dem Untergrund, haben halt zurzeit auch das Problem, dass es monatelang dauert und also mehr als nur ein paar Monate, bis du deine Platten irgendwie gepresst kriegst, weil es halt so einen absolut großen Hype auf Vinyl gerade gibt, weil es nicht gerade ultra viele Presswerke gibt, die das herstellen und dann halt in meisten Fallen die Major Artists den Vorrang haben und in riesigen Stückzahlen ihre Platten pressen lassen, dass du als Untergrundartist im Endeffekt auch nicht mal mit Platten irgendwie dein eigenes selbstständiges Bein aufstellen kannst gegenüber Streamingdiensten. So nur als Beispiel Adele, die jetzt ihr 30-Album rausgebracht hat, hat einfach 500.000 Platten davon pressen lassen, weil es sich fucking rentiert.
Wow. Yo. Wo sind wir? Welches Jahrzehnt ist das?
Ja, das ist halt 2021, wo Adele zwar mit Spotify ganz gut verdienen wird an ihrem 30-Album, aber mit den Platten, die jetzt so eine große Beliebtheit in der Masse haben, eben nochmal viel mehr abcashen würden. Dann kannst du davon schon mal 500.000 herstellen lassen.
Jo.
Und das steht ja schon wieder ein bisschen in diesem Gegensatz zu dem, was, keine Ahnung, gerade Rapper wie Talky Döll oder halt auch T9, wo Talky ja Teil ist, sonst mit ihren Platten verfolgen, die halt so in einer 1000er oder 500er Auflage rauskommen. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes, als dann so 500.000 Stück herzustellen und weltweit irgendwie im Wohnzimmer landen zu lassen.
Ja. Was mir zu dem Chips-Album auch noch einfällt und was ich vielleicht auch noch kurz erzählen möchte für Leute, die vielleicht gerade mit Döll auch bisher nicht so bewandert sein sollten. Das Besondere ist ja, dass er gerade auch in den letzten Jahren immer wieder recht offen seine eigene Spielsucht auch in der eigenen Kunst, in den eigenen Texten verarbeitet hat. Und das natürlich auch nochmal ein krasses Symbol dafür ist, dann so Spiel-Jeton-Chips in den Händen halten zu können.
Ja,
die es dann so auszeichnen.
Voll wichtiger Punkt.
Hast du denn überhaupt in den letzten Jahren mal ein bisschen intensiver Döll gehört, beziehungsweise jetzt von diesem neuen Album? Zwei Songs sind ja draußen mit Videos auf YouTube. Hast du da ein bisschen mehr gehört?
Ich habe halt auf Anweisung von David reingehört natürlich. Auf
Anweisung?
aber ich habe tatsächlich ich habe mich aber gefreut, dass du es geschrieben hast, weil ich habe tatsächlich irgendwie nur mitbekommen, viele Leute haben auf Social Media irgendwie so ein Statement von Döll geteilt, was quasi die Sachen aufgreift, die du auch gesagt hast, irgendwie auch nochmal so ein bisschen Kritik an Streaming und dass die Künstler, die Untergrundkünstler sich zurzeit überhaupt nicht finanzieren können, weil ein großer Teil einfach auch immer die Live-Konzerte sind und vielleicht auch irgendwann mal wieder werden. Und dass sie halt irgendwie eigentlich was seit anderthalb Jahren quasi so austrocknen, mehr oder weniger. Und dann kommt nochmal das Plattenproblem dazu. Es ist irgendwie alles eine absolute Katastrophe für die. Das, was er geschrieben hat, hat auch von einer neuen Marschrichtung. Da habe ich gedacht, oh, ich habe Bock, das zu hören. Habe dann aber nicht genau mich beschäftigt. Habe halt natürlich auch erstmal auf Spotify geschaut, was los ist, wo man sich hören kann. Und habe es halt nicht gefunden. Und dachte so, okay, vielleicht haben sie es wirklich dann auch so gemacht, offensichtlich. Und habe es dann aber verloren und dann habe ich gefreut, dass du geschrieben hast, hört da mal nochmal rein und habe ich dann auch gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich aber gerne lieber von dir, David, hören, wie du das Album findest, weil bevor ich jetzt als erster wieder irgendwie so eine rausgestolperte Meinung von anderthalb Mal hören, von zwei Songs irgendwas dazu, vor mich hin brabble, würde ich über dich gerne dazu hören.
Ja.
To be honest.
Ja, das ist halt auch irgendwie das Coole, was man irgendwie nicht unterschlagen sollte. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich könnte eine ganze Sendung darüber füllen, nur über diese politischen Aspekte dieses Chips, mehr oder weniger diese musikindustriepolitischen Aspekte zu reden. Aber aus musikalischer Sicht ist es halt auch durchaus spannend. Also, ich habe mir diese Videos natürlich auch so vorher gegeben, bevor ich das ganze Album hören konnte. Und es hat mich, die habe ich mir dann halt neben dem ganzen anderen Scheiß gegeben, den ich mir sonst durchhöre, ne? Und da hat es mich halt gar nicht so abgeholt, dass ich drauf hängen geblieben wäre tatsächlich. Als ich das Album dann im Ganzen gehört habe, hat es für mich schon mehr Sinn gemacht. Und es ist irgendwie, für mich war es so eine Art, nicht Neuanfang, aber eine Neuausrichtung von Talky und Döll gleichzeitig, die sich so ein bisschen zementiert hat. Also auch das letzte Album von Döll ist ja schon, geht ja eher in so eine Boom-Bap-Richtung mit bisschen organischeren Beats und natürlich auch sehr aussagekräftigen Texten. Und jetzt wird halt mehr mit leichtem Autotune gearbeitet, ist ein bisschen melodiöser geworden.
Aber ich dachte, das war nur in einem Song, oder hast du es auch noch in mehreren gehört? Das war doch nur in dem, den es auch schon draußen gibt, mit diesem aus Leitzahlen, oder?
Ja, aber es zieht sich auch durch das ganze Album tatsächlich so durch, von auf jeden Fall von der generellen Soundausrichtung. Und bei Talky ist es halt so ein bisschen dasselbe. Ich habe ja mit dir, Leo, auch neulich schon mal drüber geredet, außerhalb des Podcasts, über Talkys Rumpelbeats und diese früheren raren Platten und so Polizeiruf-Platten, die da zusammengesampelt wurden. Und es hört sich halt, es hat sich auf seinem letzten Producer-Tape schon anders angehört, auch auf seiner letzten Platte mit Ello, und es sind halt in dem Sinne modernere Beats, die auch modernere Elemente setzen, natürlich immer noch mit coolen Samples arbeiten, aber eben stärker auf so krachende Bässe achten, ein paar knackigere Snares benutzen, die so ein bisschen zeitgenössischer sind. Und so klingt halt auch dieses Album. So, es klingt nach einem viel zeitgenössischeren Album, als man den Sound sowohl von Torquay als auch von Döll sonst verbinden würde. Und das zieht sich konsistent so durch, weswegen ich das eigentlich ein musikalisches Statement fand, dass sie es so gemacht haben, weil definitiv ist das für Döll ein neuer Stil, der nochmal ganz neue Elemente in seinen Rap reinbringt, die ich so nicht erwartet hätte. Und es funktioniert für mich auf diesen, es gibt insgesamt 11 Tracks, davon ist ein Bonus-Track gelabelt, funktioniert für mich zusammenhängend super gut, viel mehr noch, als es für mich in diesen beiden ausgekoppelten Videos tatsächlich funktioniert hat. Und dazu gab es noch auch eine durchaus interessante Feature-Auswahl, die auch nochmal, ja, das Album für mich ein bisschen erweitert hat. Also DOS 9, den konnte man vielleicht erwarten. Dazu gibt's einen Song mit GPC tatsächlich auch noch, was ich niemals antizipiert hätte, aber durchaus geahnt habe. Und Holy Modi ist auch noch dabei.
Ja, okay.
Und was du angesprochen hast, dass dieser Jeton-Chip natürlich auch irgendwie mit Dölls frühere Spielsucht natürlich thematisch anschließt und so, das findet sich auf dem Album auch wieder. Also was auf Light, aus Light-Zahlen angesprochen wird, ist durchaus auch ein Thema des Albums, also immer noch dieses sich befreien, dieses im Dreck feststecken und irgendwie versuchen, seinen eigenen Weg daraus zu finden und auch vergangene Struggles immer noch zu thematisieren und ins Jetzt mit reinzuziehen, findet auf dem Album auch immer noch statt. Also es ist nicht abgeschlossen, nur weil er das auf seinem einen Album, so das letzte, was rausgekommen ist, so stark schon thematisiert hat. Es ist immer noch ein wichtiger Teil tatsächlich.
Klar, ist ja nicht so, als ob man sowas dann irgendwie innerhalb von ein paar Jahren komplett ablegt und nie wieder was damit zu tun hat. Ich glaube, der Umgang ist da irgendwie eher spannend. Muss ich sagen, hat mir das Backspin-Interview, was Nico Backspin mit ihm und Torquay auf einem Boot in Amsterdam, auf der Fahrt durch die Grachten von Amsterdam geführt hat, weil das Album nämlich auch in Amsterdam aufgenommen wurde, so in ein paar Tagen auch nur. Also es war keine lange Geschichte. Dieses Interview hat mich aber schon ziemlich fertig gemacht, weil Nico Backspin die ganze Zeit extrem konfrontativ ist. Wie so ein Vater, der seinen Sohn nach längerer Zeit mal wieder sieht und jetzt so ein bisschen kontrollieren will, na, bist du denn schön nüchtern geblieben? Und, na, wie soll's denn jetzt als nächstes weitergehen? Aber da warst du aber schon ganz schön durch, ne? Und immer wieder und geht immer noch krasser darauf ein und will noch mehr quasi von Döll da so rausziehen, fand ich teilweise echt ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil ich dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, wie transparent, wie ehrlich kann er in so einer fast schon Drucksituation überhaupt noch antworten. Weil er zum Beispiel nämlich auch sagt, er hat ganz, ganz viele Suchtproblematiken, sei es jetzt Spielsucht oder sei es auch Drogensucht, voll gut im Griff und ist jetzt eher so der Sportfanatik geworden, der dann viel Sport macht und zieht jetzt halt total eigenständig, egal ob mit Torquay oder auch alleine, so seine Musik und sowas alles durch. Und gleichzeitig sagen seine Augenringe halt aber auch echt noch, also sprechen noch eine andere Sprache. Und weiß ich, also bin ich mir halt nicht sicher, inwieweit man auch so ein krasses Tief auch so nachhaltig da wirklich so schnell abgelegt bekommt. Aber gerade deswegen hat es für mich die Musik auch nochmal viel, viel spannender gemacht, weil ich voll gerne wissen wollte, ne, in so einer Phase, egal wie er die jetzt und vor wem er die jetzt so beschreibt, was kommt da für Musik raus? Und die Sachen, die nämlich erstmal per Video veröffentlicht wurden, hatten mich erstmal sehr abgeschreckt. Das war erstmal zu wirr und auch mit dem Autotune ein bisschen zu seltsam für mich. Mochte ich einfach nicht so gerne, auch so ein bisschen seine höhere nasale Stimme mit dem Autotune zusammen, fand ich, passte eigentlich nicht so richtig. Und dann habe ich aber nach dem Interview mir das auch mit dem Baus, Grüße gehen raus, auch nochmal angeguckt und haben wir nochmal ganz genau so ein bisschen drauf gehört und da konnte man gleich schon wieder ein paar spannendere Ansätze so finden. Es ist halt wieder mal, glaube ich, Kunst, die man sich so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen reinarbeiten muss.
Ja, sehe ich safe auch so. Also kann auch verstehen, dass es am Anfang ein bisschen abschreckend oder erstmal komisch und neu wirkt. Aber ja, also war bei mir voll der Effekt, je mehr man sich der Musik hingibt, vor allem wenn man dann halt eben so 11 ganze Tracks zur Verfügung hat, macht das Sinn, klang gut und war dann halt auch wirklich stimmig. Also manchmal brauchst du halt auch Zeit, um irgendwie das Gewohnte, was man vielleicht sowohl eben von Torquay als auch Döll erwartet, einfach abzulegen und sich darauf einzulassen, dass sie es jetzt anders machen, als man es vielleicht vorher kennt und dass es auch legitim ist und dann ja sehr dope klingt tatsächlich.
Mhm. Nice. Oh, cool. Wenn du das auch nochmal so sagst, macht es mir auch nochmal viel Vorfreude beziehungsweise Bock drauf, das ganze Ding mal zu hören.
Also ich habe es ja komplett anders wahrgenommen.
Hau raus. Ja, wahrscheinlich auch eher so wie meine erste.
Deswegen habe ich ja gesagt, ich sehe es anders, weil ich meine, gut, ich muss auch dazu singen, ich habe halt, wie gesagt, das 2-3 Mal irgendwie die neuen Songs bei YouTube gehört und fand's, ich habe das nicht sehr bewusst gehört, ne? Mir ist es halt überhaupt nicht aufgefallen, dass irgendwie Autotune da ist, so denke ich mir so halt. Ich meine, muss man auch mir zugestehen, ich bin jetzt auch nicht der größte Doll-Fan, es ist halt inzwischen so normal geworden, dass es mir dann auch nicht mehr auffällt, wo ich mir denke, so, oh, Künstler XYZ, der sonst immer eher so ein bisschen kritisch gegenüber Autotune war, benutzt jetzt Autotune. Ich meine, Autotune benutzen wir jetzt quasi seit, weiß ich nicht, seit 10 Jahren. Das ist doch scheißegal, ob es jemand benutzt oder nicht. Und an sich hatte ich irgendwie nur den Eindruck, es hört sich alles sehr frisch an und es hat mir einfach irgendwie gut gefallen. So, ne, das, was du vielleicht gesagt hast, da wir das irgendwie mal an der Snare ein bisschen moderner gemacht hast, das hat mir einfach direkt zugesagt, obwohl ich nicht so tief inhaltlich reingegangen bin, nicht richtig zugehört habe und ich hatte halt irgendwie eine automatische Wiedergabe an und danach kamen halt irgendwie ein paar alte Madness und Döll Songs und ich habe gedacht so, ey, ist das jetzt auch ein neuer Song, weil es hört sich irgendwie so vom Stil her ähnlich an, irgendwie komisch, aber war so und ich fand die Madness und Döll Sachen damals, ich und mein Bruder, fand ich auch sehr frisch, hat mir damals sehr gut gefallen, auch immer wieder gerne gehört, von daher fand ich die beiden Sachen, die ich jetzt gehört habe, eigentlich sehr gut. Und dazu muss man auch sagen, dass ich habe es hier im Podcast damals gesagt, wir hatten hier über Döll auch gesprochen und da habe ich, glaube ich, mich auch eher kritisch geäußert, weil ich gesagt habe, es taugt mir alles nix. Fand ich das jetzt direkt beim ersten Mal hören eigentlich sehr gut. Obwohl David meint, es wäre in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich habe das irgendwie anders wahrgenommen beim ersten Mal hören. Aber ich habe auf jeden Fall auch Bock, das jetzt, nach dem, was ihr auch natürlich nochmal gesprochen habt, mir ganz anzuhören.
Ja, ey, und by the way, das ist doch auch irgendwie so ein geiler Side-Effekt noch, diese Musik so rauszubringen. Leute mal richtig heiß drauf zu machen, wirklich diese Musik anhören zu können. Ne? Wie kriegt man das sonst hin? Auf welchem Weg soll das sonst passieren? Das ist ein Trick.
Ich vermisse die Fatrap.com-Zeit. Ich sag's, wie es ist. Das war alles so geil. Ich hatte eine so gut sortierte Musikbibliothek. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ja.
Ja, ich pack irgendwann noch mal so die ganz alten 16 Bars Exclusives oder irgendwie solche einzelnen Weihnachtssongs von Favorite 2008 oder irgendwie sowas. So, ich habe teilweise
das will ich unbedingt hören. Wow, da habe ich ganz viel verpasst.
Oh Mann, ey.
Aber ja, das haben wir. Die alten Herr Merkt Mixtapes, gibt's die eigentlich noch?
Oh ja, natürlich. Da waren so Perlen teilweise drauf. Oh, Herr Merck Kennenlernrunde habe ich auf jeden Fall zum Beispiel Edgar Wasser kennengelernt. Alleine dafür. Vielen Dank, Herr Merck.
Ich weiß auch noch genau, wie du es damals zum ersten Mal gehört hast und mir das gezeigt hast und es rezipiert hast. Mit, Mann, den hat er doch nur auf die CD geholt wegen dieser einen Line, wo er so richtig. Aber das war halt, ne? Edgar Wasser, der hat einfach so eine unfassbar krasse Line. Tja, und um diese Geschichte abzurunden, weiß ich natürlich nicht, welche Line es war.
Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwas mit Energiesparlampen war. Mit dem Rotlichtviertel brennen jetzt nur noch Energiesparlampen oder so. Es war halt auch eine wirklich seltsame, abstrakte, absurdere Zeile. Und das war zu den Zeiten, wo diese Herr-Merkt-Runde rauskam, auf jeden Fall schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
Das kann ich mir absolut vorstellen.
Der Rest war dann eher so ein bisschen härterer Representer-Stuff.
Mhm. Ja.
Obwohl Herr Merkt schon auch damals immer einen schönen Mix gehabt hat, ein gutes Gefühl auch für besondere Leute.
Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall.
Wirklich. Teilweise noch ein bisschen auf Twitter aktiv, ne? Der junge Mann.
Geht so. So jung ist er, glaube ich, nicht mehr. Ich habe den tatsächlich ich weiß gar nicht, ob man das. Naja, der ist. Ich glaube, er ist schon so 10 Jahre, das ist immer noch verhältnismäßig jung, der wird's ja eh nicht hören, von daher. Ja. Ich habe tatsächlich, das Ding, pass auf, ich kann es nicht ganz erzählen, ich kann die Geschichte nur so halb vollständig erzählen. Und zwar, also man weiß ja gar nicht so genau, wer das ist, so richtig. Also, und ich habe mal weil ich wegen irgendwas in der Uni, habe ich eine Uniarbeit geschrieben und habe irgendwelche Sachen recherchiert und da fiel mir irgendwie der Name Merkt auf und dann habe ich so ein bisschen geguckt, weil ich einen Text gelesen habe von jemandem, der so hieß. Und habe ich so ein bisschen recherchiert und habe halt rausgefunden, dass er an einer Uni etwas arbeitet und habe dann mit ihm geschrieben wegen dem Text, weil ich was fragen wollte und habe dann da nochmal gesagt, ah, machst du's? Dann hat er gesagt, ja, genau. So habe ich es irgendwie rausgefunden, also er macht irgendwas Akademisches jetzt. Aber das ist auch schon wieder 5 Jahre her und ja.
Wahrscheinlich auch schon gebrochen vom akademischen System, hä?
Probably.
Ja, wahrscheinlich.
Geil. Ey, soll wieder Kennenlernrunden machen.
Ja, powered by Amazon.
Powered by Rap-Stammtisch.
Gut, welchen Song vom Album von Talky Talk machen wir auf die Playlist? Ah.
Nix. Wir könnten als Ausgleich von dem Album von Talky, aka Der Coach, heißt das, glaube ich, was im August rausgekommen ist. Da waren auch schon 2 Sachen, wo Döll mit drauf war. Vielleicht können wir einfach als Ausgleich eine davon draufpacken.
Ja, da können wir Ohne Dich drauf machen. Da war Döll mit drauf. Das finde ich eine gute Idee auf jeden Fall.
Machen wir doch sehr gerne. Boom. Ist drauf. Nice. So, was habt ihr noch gehört, meine Buben?
Ja, Leute. Tatsächlich auch mal Alben im Kompletten.
Oh ja.
Also zum Beispiel Bad Moms J Album, was mich ziemlich überzeugt hat. Finde ich gut. Macht Bock irgendwie.
Sehe ähnlich. Hat mich auch überzeugt. Habe das tatsächlich auch, obwohl ich davon auch direkt Abstand nehmen möchte, das so miteinander zu vergleichen. Aber die letzten oder die Wochen, die jetzt vor dem Podcast lagen, bevor er rauskommt, waren halt schon davon geprägt, dass einfach 2 der wichtigsten Rapperinnen, die Deutschrap machen, halt ihre Alben rausgebracht haben, ne? Shirin und Bad Moms J. Und ich habe mir die halt auch so mehr oder weniger nacheinander angehört, die Alben. Deswegen bin ich auch direkt in so ein Vergleichsdenken einfach reingekommen, so welches dieser beiden auf jeden Fall großen und viel erwarteten Alben überzeugt mich jetzt mehr. Und es war definitiv das Bad Moms Album. Es ist wirklich ein sehr stabiles Album geworden, finde ich.
Ja, aber ich verstehe auch total den Ansatz, dass du sagst, oh ja, lass mal nicht so vergleichen, ne? Ja. Weil es dumm ist, das dann sofort wieder so gegenüberzustellen und gegeneinander auszuspielen und so.
Voll.
Ja, aber irgendwie passiert es auch leicht.
Vom Timing her lagen die einfach so nah aneinander. Ja.
Und es hat einfach auch wahnsinnig viel Vergleichbares so.
Ja.
Das ist halt einfach das Ding. Also es ist,
okay,
ich finde,
zum Beispiel?
Ich finde irgendwie das Shirin-Album und das Bad Moms J-Album haben beide, ich sag mal so vom übergeordneten Thema, alle irgendwie ein gleiches Thema. Es ist irgendwie, im Kleinen und Großen geht es irgendwie so ein bisschen um ja Empowerment und Selbstermächtigung so als Frau, sag ich jetzt mal. Fand ich schon, bei beiden irgendwie war das schon stärker und weniger jeweils drin. Auch vergleichbar ist natürlich, dass bei beiden bekannt ist, dass die Texte mehrheitlich von anderen, von Männern geschrieben werden. Und natürlich, weil es auch die beiden bekanntesten oder die, ich weiß nicht, wie es ist, aber wahrscheinlich die beiden von den Zahlen her besten, bekanntesten Rapperinnen sind. Irre ich mich? David, der Mann für die Zahlen, wer sagt's?
Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich wirklich, wenn ich täglich die Spotify-Zahlen abchecke, aber würde dir recht geben. Zumindest, was die beiden ja auch verbindet, egal wie die echten Zahlen aussehen, sind ja beides Alben, wo sie jeweils für sich auch claimen, die beste Rapperin im Game zu sein. So, das ist ja auch ein ganz klares Ding, was bei beiden irgendwie rauskommt. Wenn auch auf nochmal andere Art und Weise, aber sehe auch voll, dass diese Themen des Empowerments und auch der Selbstermächtigung als Frauen der Szene schon, wenn auch auf unterschiedliche Arten, safe bei beiden ein wichtiges Thema sind, was irgendwie einfließt und verhandelt wird, ja.
Ja,
voll.
Okay, wenn wir es auf so einem Competition-Gedanken vielleicht auch ein bisschen sehen, dann habe ich doch auch gerade so ein bisschen Bock bekommen, es nochmal zu vergleichen. Und wenn du Bock auf Zahlen hast, das Bad Moms J Album hat 14 Songs und ist 38 Minuten lang. Das Shirin David Album hat 15 Songs und ist 48 Minuten lang.
Ja.
Finde ich, ist auch schon mal vielleicht ein kleiner Unterschied, den man nochmal sehen kann.
Ja, das liegt aber vor allem an einem Song im Shirin David Album, den ich auch sehr gut fand.
Ja, das ist welcher war das nochmal?
Der letzte Song, ja. Wo sie quasi nochmal ihre eigene Geschichte in einem langen Storytelling mäßig. Also ein richtiger Last Song im Endeffekt irgendwo. aber auch cool gemacht, so, fand ich.
Bramfell Stories, fast 9 Minuten lang, ja, okay.
Genau.
Aber muss auch sagen, das ist halt trotzdem ein klarer Punkt für Bad Moms J, weil bei Shirins Album, ich habe zwar bis zum Ende gehört und der letzte Song ist einer der stärksten auf jeden Fall, aber sie hätte sich zwischendurch halt einige sparen können. Also zwischendurch habe ich schon ziemlich das Interesse verloren tatsächlich beim Album und fand es ein bisschen langweilig. Also was mir bei Shirin so aufgefallen ist, ich fand es halt zwischendurch irgendwie so ein bisschen so schematisch. Da wurden dann so alle wichtigen Sachen irgendwie abgehakt. Die Beats haben ein bisschen wenig Experimentierfreudigkeit gehabt. So, es klang dann für mich schon relativ eintönig irgendwie. Ab und zu fand ich es auch ein bisschen anstrengend, tatsächlich, wie sie gerappt hat. Das, keine Ahnung, war zwischendurch auch irgendwie schwer zu ertragen. Aber ich fand, Bad Moms hat es da durch das kompaktere Album mit halt so roundabout 40 Minuten schon irgendwie spannender gehalten, sich das ganze Ding zu geben. Diese 50 Minuten Shirin waren eindeutig zu viel, ey.
Also ich sehe es anders.
Okay.
Jo, ich fand tatsächlich ich finde das Shirin-Album besser. Oder mehr.
Ernsthaft?
Also ich fand beide hörbar so. Aber irgendwie bei Bad Moms Day, ich weiß nicht, da war jetzt irgendwie nicht so, auch im Einzelnen gesehen, waren da jetzt weniger Songs dabei, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, die höre ich mir vielleicht jetzt noch ein zweites oder drittes Mal an. Das hat mir bei Shirin ein bisschen besser gefallen, tatsächlich. Ich kann deinen Punkt nachvollziehen, dass du sagst, es hört sich so ein bisschen eintönig an, aber ich finde irgendwie, es hat so einen ganz guten 2005 fette Beats mäßigen Film, so, ich erinnere mich so ein bisschen an Fat Joe, Kiara, P.T. Pablo Zeit, irgendwie in diese Richtung für mich. Das ist aber auch, ja, genauso, ja, so in diese Richtung ist es so und
P.T. Pablo, geil, wie du jetzt herholst,
Alter. Ja klar, er hat mit Kiara den Song. Stark. Klar, das ist und das ist einfach so dann im Endeffekt auch eine Geschmacksfrage für mich. Das ist irgendwie, ich glaube, dass auch so diese Musikära-Zeit, die ich gerade gesagt habe, sagen wir die so 2003 bis 2006, 2007 oder so, dass das schon viele Leute gerne hören und dass das auch irgendwie eine gute Zeit war und das ist natürlich jetzt auch clever gemacht, sich immer von den Beats auch nochmal da so ein bisschen zurückzubesinnen und ich glaube, ich weiß es nicht, also im Deutschrap wird mir jetzt so aus dem Bauch raus jetzt irgendwie nicht so viele Leute einfallen, die irgendwie in so eine Richtung Musik machen, also von daher und ich finde auch von den Themen her, klar, irgendwie ist vieles abgehakt, aber auch ja, finde ich aber auch irgendwie gut gemacht, also es coole Songs drauf. Ich finde auch den Song mit Kitty Cat irgendwie nice. Ich finde es auch gut, dass sie einfach sich auf Kitty Cat bezieht. Das macht sie auch davor schon mal mehrfach
Safe.
Ja.
Das Kitty Cat Feature halt auch wirklich, keine Ahnung, habe ich tausendfach lieber gehört als das scheiß Shindy Feature. Ich wirklich Shindy
ist immer
Underperformer, Alter.
Ja. Also, ich kenne viele Leute, die große Shindy-Fans sind, aber ich verstehe es einfach nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Mit jedem neuen Song, auch dem ich wieder eine neue Chance gebe, verstehe ich es halt auch einfach weniger. Ja. Aber ich sehe übrigens, um den Punkt nochmal aufzugreifen, ich sehe das voll, auch diese bouncy Beats einfach. Also das wurde definitiv voll gut umgesetzt. Ich glaube, mich hat's halt, nachdem ich das halt ein paar Mal gehört habe, hat es mich halt so ein bisschen gelangweilt, weil es dann eine ganze Zeit so weiterging, dann bei ab Track 11 so Dior Sauvage und Track 12 heute nicht. Das waren dann so die balladigeren Songs.
Ja, die könnte man streichen.
Die fand ich auch nicht so geil. Aber ja, keine Ahnung. Da fand ich halt auch so Bad Moms einfach deutlich, deutlich besser, wenn es so um die gefühligeren Sachen ging. Zum Beispiel der 13. Track, der einfach nur 3 Punkte sind im Endeffekt, der keinen wirklichen Titel hat. Ich fand halt, dass sie ihre Emotionen und tatsächlich, was so mit ihr vorgeht und was sie selber fühlt, so viel authentischer rübergebracht wird, als das bei Shirin irgendwie der Fall war. Und ich habe mir auch so eine Line aufgeschrieben, da rappt nämlich Bad Moms J davon, dass im Endeffekt der Geruch beziehungsweise der Geruch von einem Parfüm sie halt an einen Typen erinnert und sie reflektiert in der Line noch selber so, ja, ach, das ist jetzt eigentlich so voll das Klischee und es klingt voll bescheuert, aber es ist halt wirklich so, dass sie mich dran erinnert und macht das so in einem Halbsatz und dann verklärt sie das so auf, dass es ein bisschen klischeebehaftet und cringy ist, aber dass es bei ihr wirklich so ist. Shirin macht halt mit Dior Sauvage einen ganzen Song davon, der genau dieses Klischee halt wirklich auf einer ganzen Songlänge erfüllt. So, da dachte ich mir halt, ja, das Bad Moms hat es ein bisschen cleverer gelöst, das ahne ich halt vom Ansatz ein bisschen mehr. Aber ja, sehe voll das, also klar, was so den Musikstil bei Shirin angeht, ist, glaube ich, voll viel Anschlussfähiges dabei, was man super gut spielen kann und viele Leute irgendwie abholen wird, total.
Was sie in den Songs aber auch immer wieder sagt, ne, dass sie sich, oder weiß ich, vielleicht auch nur ein, zwei Mal sagt, dass sie sich auch hätte leichter machen sollen und einfach irgendwie so ein bisschen Popmusik machen könnte und halt auch, dass das Album sie im Kopf gefickt hat, bla bla bla, weil sie halt eben auch, ich sag mal, halt eben, ja, im Endeffekt feministische Themen, feministische Themen ist vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen, aber
ach, Quatsch.
Ja, vielleicht auch nicht, ne? Es ist halt eben auf einem Einstiegslevel und deswegen ist es halt auch cool, dass also beides im Endeffekt machen, weil man ja gerade eben deswegen weiß, weil sie so eine junge und eine große Hörerschaft haben und es einfach wichtig ist, dass viele Leute das hören und das als normal ansehen, dass man eben ja, empowered sein kann.
Voll, aber also, da würde ich auch echt beiden Alben vollen Credit zusprechen. Also wie ja, oft das bei Shirin durchkam, dass sie halt angemerkt hat in verschiedenen Lines, dass es hier halt klar, sie selbst will schon die geilste und die stärkste Frau im Game sein, aber wie oft sie betont, dass sie halt alle Frauen mitnehmen will, dass es ja gar nicht darum geht, andere Rapperinnen irgendwie zu dissen, sondern dass sie halt alle Frauen mit cool findet. Während gleichzeitig auf dem Bad Moms Album gibt's halt einfach eine Referenzline auf Shirin, wo sie einfach nur als Beispiel für eine gut aussehende Frau mit krassen Körpermaßen im Endeffekt zitiert wird. Was halt total im Gegensatz zu diesem Konkurrenzgedanken steht bei beiden. Das finde ich, haben die schon sehr gut umgesetzt. Und ich würde beiden auf jeden Fall dieses feministische Gedankengut zusprechen. Auch wenn es, wie du meinst, klar, es ist auf dem Einstiegslevel, aber ich glaube, anders funktioniert es auch nicht auf so einer großen Hörerschaftsbasis.
Und aber geschrieben von weißen Männern übrigens. Ja, das sollte man vielleicht auch. Das ist irgendwie.
Natürlich,
aber, dass ja. Dass es in meinem Hinterkopf einfach immer dabei ist. Irgendwie.
Ja, ich weiß nee, auch nicht. Aber guck mal. Aber nee. Das will ich wirklich nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, weil ich glaube nicht, dass du das so stehen lassen solltest. Das ist von jemand anderem geschrieben worden. Das glaube ich auch schon mal. Ich weiß nicht, ob das sogar hier im Podcast war oder so allgemein. Ich glaube, es gibt wenig Leute nur noch, die wirklich ganz isoliert nur noch für sich alleine ihren Text von vorne bis hinten schreiben, die wirklich keinerlei Inspiration oder Hilfe oder was weiß ich, Impulse irgendwie von außen noch mit reinnehmen. Ja. Und dass die beiden das jetzt halt mit quasi größeren Namen haben oder auch mit ein bisschen Teams, mit denen sie das machen und da zusammensitzen, eigentlich vollkommen egal, wie das aussieht. Und ich finde beide, ich glaube sogar Shirin noch ein bisschen besser, und das hat mir eigentlich sehr gut auch an ihrem Album gefallen, bringt es so geil auf den Punkt. Es ist trotzdem immer noch ihre Geschichte, die sie da erzählt. Auch wenn die Worte, die sie wählt, von anderen Leuten noch mit ne, fein gemeißelt wurden, dass das eine geile Form hat. Aber trotzdem, sie muss es immer noch selber representen. Sie muss immer noch ihre eigene Geschichte erzählen und die ist es trotzdem immer noch.
Ich glaube, das war bei Shirin.
Ja, und ich glaube, es gibt keinen Song auf beiden Alben, der von vorne bis hinten von irgendjemand anderem geschrieben wurde und die Person, die es dann gerappt hat, hat nur drauf geguckt, hat abgenickt und gesagt, ja, okay, so nehme ich das jetzt.
Ja, also absolut klar, stimme ich dir natürlich zu. Also es gibt zwei Punkte, die ich dazu sagen will. Erstens, ich bin halt irgendwo, bin ich einfach so im Kopf hängen gebliebener Romantiker in der Hinsicht und wünsche mir oder lass mich illusionieren und glaube einfach, dass die meisten das natürlich alles noch selber machen und alles, der Rapper alles schreibt und dann auch technisch wunderbar performt und am besten Fall auch noch alles selber produziert hat und so weiter und so fort. Und aber ich eigentlich weiß, dass es nicht mehr so ist, aber ich fände es halt schöner, wenn es so wäre. Aber naja, gut, was soll ich rumjammern? Ja. Genau, und ja, natürlich ist es immer auch deren Geschichte, die dann dargestellt wird und die dann auch nach vorne getragen wird. Und das finde ich auch, das finden wir ja auch gut. So. Das sehe ich dann auch schon so.
Und ein Punkt, den ich dazu gerne noch sagen möchte, ist, auf dem Bad Moms J Album hat sie ja auch einen der Rapper, die sie viel beim Schreiben unterstützen und was man teilweise, finde ich, auch vom Flow her so ein bisschen auch raushören kann, nämlich Takt 32 mit auf einem Song drauf. Und was ich da aber für mich selber auf jeden Fall festhalten muss, ist, ich finde, sie ist krasser auf dem Song.
Ja.
Und dann ist es mir auch eigentlich ein bisschen scheißegal, wer hat jetzt genau welche Line geschrieben, wenn sie mit ihrer Betonung, mit ihrem Stimmeinsatz, mit der ganzen Attitude, wie sie da reingeht, einfach geiler ist als er auf dem Song. Ja. Herzlichen Glückwunsch, so. Dann ist das so, wie du ein ganzes Album dann auch tragen kannst, finde ich.
Ja, fand, by the way, ihren Part auch stärker auf Ich mag als den von Takt.
Ja, aber ist ja auch keine Überraschung, oder?
Warum nicht?
Naja, weil
Kleiner also, Tag 32, Straight Hate.
Also ich meine, es gibt ja auch darüber hinausgehend einen Grund, dass Bad Moms J die große Künstlerin ist und nicht Tag 32. So.
Der jetzt kein kleiner Künstler ist, ne? Also
da würden ja auch einige Leute widersprechen.
Ja, ernsthaft. Oh Gott, hören das so viele Leute. Ey, für mich ist Tag 32 einer von irgendwelchen 0815 random Leuten, die bei Rapper Mittwoch ist, irgendwie peinliche Billo-Lines rausgekloppt haben, so, weißt du, das ist, ich hab das alles nicht mitbekommen bei dem.
Okay, ich komme dann einfach mit Spotify-Zahlen, wenn du mich schon darauf festnagelst, 500.000 monatliche HörerInnen, also, yo, der ist auch regelmäßig schon in, keine Ahnung, halt in den wichtigen Spotify-Listen und sowas vertreten, du weißt es.
Ja, aber die 500.000 hat er auch nur, weil davon 300.000 sind, weil er halt auf dem Bad Moms J-Album drauf ist, so.
Ah, auch vorher. Leo, wir machen nicht Front,
ey. Nee, komm, ich will keinen Tag 32 Workshop, Bro. Nein, ich habe keinen Bock drauf.
Nee, habe ich auch keinen Bock drauf.
Sorry. Gesagt.
Schöne Listening-Session.
Nein, wir machen keine
Perlen zu finden.
Ja, toll, dann such dir die alleine raus und zeigst jemand anderem.
Oh, ich liebe dich.
Jo. Ey, aber ich habe noch einen Punkt, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, aber das war für mich irgendwie der größte Punkt, der beide Alben irgendwie so ein bisschen verbunden hat, also auf ihre jeweilige Art und Weise, aber die beiden Rapperinnen jeweils für sich haben es halt auch krass geschafft und dass sie es auch mit ihren jeweiligen Alben jetzt so zementiert halt ihr Image irgendwie, also nicht komplett auf links zu drehen, aber schon nochmal krass zu verändern, ne? Wenn ihr daran denkt, wie Shirin aus der YouTube-Szene kommt, ja, und jetzt im Endeffekt schon einfach wirklich im Deutschrap-Game fest verankert ist und auch den nötigen Respekt aus vielen Ecken dafür bekommt. Und wie Bad Moms J, ich meine, die ist immer noch 19 Jahre alt und rappt jetzt schon seit einigen Jahren, wie sie am Anfang einfach nur deutsche Bad Baby war, weil sie halt als Teenagerin mit roten Haaren angefangen hat zu rappen und im Endeffekt nur als so ein Abklatsch einer US-amerikanischen Rapperin und so Meme-Rapperin irgendwie war und das natürlich jetzt überhaupt kein Thema mehr ist, weil sie super dope Musik rausbringt, muss man auch sagen, dass sie sich irgendwie aus ihren da zugeschriebenen Rollen befreit haben und einen ganz eben viel, viel selbstbestimmteren Status erreicht haben, auch durch die Alben, ne?
Ja, stimmt. Und ich finde, das sieht man ja auch in diversen Interviews, dass gerade Jordi, heißt sie eigentlich Jordi, Bad Moms J, irgendwie so, dass sie ja übelst reflektiert ist, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich mag total gerne, wie die denkt, wie die über Sachen nachdenkt und ihre Worte auch wählt, wenn es nicht geschriebene Texte sind, sondern spontan zu Themen und so. Finde ich sehr, sehr gut, dass die das so durchzieht und auch zum Beispiel, dass Shirin mehr in diese Rap-Richtung gegangen ist. Ey, wenn sie Bock drauf hat, bitte gerne. Reiß ab.
Jo. Ich weiß nicht, haben wir noch größere Themen, die wir besprechen wollen? Ansonsten würde ich jetzt mal zu Sachen, die wir noch gehört haben und gut finden für die Playlist und dann den Sack zumachen hier.
Ja, und vielleicht fangen wir einfach mit einer ehrenhaften Nennung, einer Honorable Mention an, zu der wir vielleicht noch ein bisschen mehr reden müssen, weil Okay. Kann mir jemand bitte erklären, woher kommt Kai Shanghai?
Ja,
stark. Was ist da passiert? Was ist da los?
Also da helfe ich auf jeden Fall mit den ersten Basic-Infos gerne aus, weil ich die Songs ja auch auf die Playlist gepackt habe. Also Kai Shanghai ist im Endeffekt jetzt seit diesem Jahr Rapper, aber eigentlich ist Kai Shanghai der Betreiber vom Hotel Shanghai, ein relativ legendärer Club in Essen, den er seit mehr als 15 Jahren betreibt, in dem er halt auch schon krasseste Rapper in ihrer Anfangszeit gespielt haben, also von Deichkind, KZ, A zum J, Zugezogen, Maskulin, Young Horn und Rin haben da während ihrer Anfangszeit, bevor sie explodiert sind, Shows gespielt, als es halt noch der kleine Rahmen war und so. Genau, und jetzt in der Pandemie, als er seinen Club nicht betreiben konnte und davor hat er sogar schon angefangen, hat er ein Rap-Album aufgenommen, zusammen mit seinen Freunden, weil er in Essen eben auch mit so ein paar Produzenten connected ist, die teilweise auch für 257, das glaube ich, schon gearbeitet haben und so und hat ein absolut ungewöhnliches Rap-Album geschaffen mit dem Titel Haram, das wirklich, ja, keine Ahnung, jetzt hat mich sowas von abgeholt, als ich das erste Mal gehört habe. Ich würde mir eigentlich ganz gern die ersten Eindrücke von euch anhören. Ich habe die Songs Trigger und Schwänze seit der Schulzeit draufgepackt und gerade zu dem zweiten, ich habe letzte Woche auch mit ihm gesprochen, irgendwann droppt noch ein Interview und er wollte auf jeden Fall meine Reaktion wissen zu Schwänze seit der Schulzeit, was ich darüber denke und ich sollte das auch an alle Leute weitergeben, die ich erreichen kann. Damit, da habe ich im Podcast damit angefangen.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr polarisierender Track, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, weil es ist irre, wie krass die Hook auch hängen bleibt einfach im Kopf und wie wer das einfach ein Ohrwurm ist. Und ich habe am Anfang halt so ein bisschen gedacht, hä, Schwänze, ja, okay, natürlich, ne, ich schwänze die Schule seit der Schulzeit und keine Ahnung, ob er jetzt so einfach einen lockeren Lifestyle auf dem Song repräsentiert, aber dass es im Endeffekt um Genitalien geht, dass er richtig Bock auf Schwänze hat und die Art und Weise, wie er mit Charme von ja, von harten Typen, die sich ungern in ihre Intimsphäre gucken lassen und vielleicht aber eigentlich ein bisschen Bock eigentlich sogar darauf hätten, umgeht. Absolut geil gemacht, finde ich. Also ich habe ihn jetzt erst zweimal gehört, den Song, und trotzdem ist da irgendwas bei mir hängen geblieben. Die Art und Weise, wie er das so formuliert, ja, ich finde es stark. Und ist halt auch wirklich, sind Formulierungen, die in der expliziten Form, glaube ich, auch noch niemand so in die Texte eingebaut hat. Ja. Auch nicht in Juicy Gay in der Zeit, in der das noch quasi das Marketing-Ding war oder so.
Ja, das hat im Endeffekt, glaube ich, auch eine relativ einfache Erklärung auch gerade, warum das bei Juicy Gay zum Beispiel, der im Endeffekt mit einem schwulen Image gespielt hat, aber ein heterosexueller Mann ist, nie so stattgefunden hat, weil Kai Shanghai der erste offen schwule Rapper ist, den die Deutschrap-Szene jetzt hat, tatsächlich.
Siehst du, ich hab den Song noch nicht mal, ich hab das noch nicht mal gecheckt mit also Unterrichtsschwänzen, habe ich nicht mal verstanden. Ja, ich habe einfach nur Penisse gehört.
Ja, das ging mir aber auch so.
Ja. Also ich fand aber auch den, ich habe jetzt nur die beiden Songs gehört, die du jetzt aufgemacht hast, mir hat der andere allerdings auch ein bisschen besser gefallen. Ohne dass ich den jetzt schlecht fand, also weiter auf der Playlist.
Ja, Trigger, der hat auch so den trappigeren Beat auf jeden Fall noch, ne?
Ja, also ich weiß nicht, was er sich dann, wenn er das so fragt oder was man denkt, was er sich davon erhofft zu hören, aber ja, natürlich ist es überraschend in einer gewissen Art und Weise. Ich hatte tatsächlich von ihm vorher schon was gelesen und wusste mehr oder weniger auch schon, dass er offen homosexuell ist und von daher hat es mich dann jetzt auch nicht so überrascht.
Ich kann übrigens voll mitgehen, Torben, du solltest dir das ganze Album Haram anhören. Für mich ist das voll mit Hooks, die einem im Ohr bleiben. Also es ist wirklich unglaublich, auf welchem Level mich das gecatcht hat. Und was ich noch ganz witzig fand, was er im Gespräch erzählt hat, beziehungsweise danach, dass tatsächlich Schwänze seit der Schulzeit einfach ein Song geworden ist, wo ihm sehr viele Frauen gesagt haben, dass sie endlich mal einen Text zum Mitsingen haben, weil sie die ganze Zeit genau das schon mal in einem Song hören wollten.
Das finde ich super. Wunderbar. Ja.
Ich glaube, mich fasziniert einfach diese ehrliche und irgendwie unbefangenere Art und Weise, mit der eigenen Sexualität umzugehen. Egal, ob es jetzt eine homosexuelle, eine heterosexuelle oder was auch immer für eine Sexualität ist. Das finde ich schon einfach cool, wenn Leute das auf eine eigene und sehr auch selbstbewusste Art und Weise machen. Also ich muss jetzt gleich nochmal spontan so ein bisschen an Lil Nas X und Montero denken und die Videos auch da zum Album.
Ja.
Das ist schon etwas, was mir sehr imponiert. Okay. Ja, fand ich aber tatsächlich auch, um den kleinen Bogen dann nochmal zu schließen, auch bei Bad Moms J immer wieder cool, wenn die da so ein bisschen die Anspielungen drauf gemacht hat oder das auch sehr selbstbewusst in die Texte mit eingebaut hat. Ja, was habt ihr noch für ehrenvolle Nennungen?
Ich nehme eine von dir weg, weil den neuen Austin-Song Oliven.
Ja.
Beim ersten Mal habe ich den auch irgendwie im Release-Radar gehört und habe irgendwie keine nachhaltigen Erinnerungen gehabt, dann hast du den drauf gemacht. Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen zum Thema, dass die Austin jetzt Hyperpop machen. Ich kann mir unter dem Begriff inzwischen jetzt gar nichts mehr vorstellen, nachdem ich mir den Song angehört habe. Ich finde nämlich, das ist der beste Austin-Song seit längerer Zeit tatsächlich. Und empfehle ihn deswegen.
Mhm.
Ganz einfach kurz.
Finde ich auch ganz gut.
Guter Song.
Ja. Auch wenn die Parts zum Beispiel ja zwischendrin auch nur ganz kurz sind, aber es ist alles irgendwie so knackig und auch wieder so ein bisschen verrückt durcheinander geballert mit Kopfstimmengesang hier und da nochmal einen heftigen Effekt drauf, dass es halt wieder so eine ganz eigene Note bekommt.
Genau, und das ist ja eigentlich das, was man bei den Orsons auch hören will. Ich will keinen Pop-Song von den Orsons, so ist doch kacke.
Und ich liebe einfach auch Plan B, wie er schon wieder so vollkommen verballert reinkommt. Das ist irgendwie ganz schön.
Und ja, das war's eigentlich von mir.
Okay. David, hast du noch eine Meinung zu dem Awesome Song?
Ah, ich wollte euren, schönen Vibe nicht kaputt machen, aber ich habe ihn nicht so geahnt.
Ich habe extra David nicht gefragt. Ich wusste es nicht.
Leo wusste schon, aber mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich sehe voll, warum ihr den ahnt. Ich glaube, ich bin einfach auch kein großer Hyperpop-Fan. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Und deswegen ist es einfach auch nicht der Musikstil, unabhängig, wer das jetzt gemacht hätte. Deswegen, ja.
Freut euch auf die nächste Folge zum großen Hyperpop-Release von Haiti. Das wird eine Feste.
Ja, meine nächste Folge incoming. Aber stattdessen empfehle ich an dieser Stelle erstmal noch Vacation oder auch Vibin, den hast du, glaube ich, noch drauf gemacht, Torben von Ipalva. Der hat nämlich auch ein Album rausgebracht namens Kneipenkind und das ist auch wirklich ein super Album geworden, was so toll tiefgehend ist. Also zu ihm muss man vielleicht sagen, das ist tatsächlich weniger Rap, als dass es ein souliger Gesang ist, der aber auch durchaus auf trappy Instrumentals kommt, weswegen das schon total gut, finde ich, in die Playlist reinpasst, aber das ist einfach, Ipalva ist kein Rapper, der kann einfach super gut singen, hat eine ganz tolle Stimme.
Und ganz eigener Einsatz auch von der Stimme,
finde ich. Total. Und was er an Themen noch auf diesem Kneipenkind-Album bespricht, ich habe extra tatsächlich Vacation draufgenommen, weil es so ein ganz, zwischen den Ups und Downs ist es eins der eher selteneren Ups, weil es halt ein total wholesome Vibe im Endeffekt beschreibt, aber da wird auch, wie man so schön sagt, ganz viel sozusagen die Hose runtergelassen und so einen Einblick darin gegeben, mit welchen Sachen er struggelt und was so scheiße im Leben läuft und wo man vielleicht versagt hat und sich andere Dinge erhofft hat, wie man auf Drogen kleben bleibt und es nicht rausschafft, wie man Geldsorgen hat, wie man die Eltern enttäuscht hat. Es ist ein krass wirklich tiefgehendes, ehrliches Album geworden, was aber auch einen ganz tollen musikalischen Vibe hat, der sich durchzieht. Geheimtipp ist auf jeden Fall auch noch der Hidden Track Gabi.
Oha. Oho, ein Geheimtipp auch noch.
Naja, man muss das Album bis zu Ende hören oder zu diesen Songs skippen, aber ich kann es empfehlen, der hat mich richtig zum Lachen nochmal gebracht nach diesem ganzen Album-Ding.
Fair. Ich würde zu dem Song Vibin, wo gerade auch so dieser Struggle zum Beispiel mit Sucht und so drauf ist, gerne noch sagen, hat er sich halt auch wirklich den perfekten Feature-Gast draufgeholt mit Enoch. Mhm. Der da auch einfach perfekt dann drauf passt und den souligen Gesang dann mit einem straighten Rap-Part komplettiert.
Ja. Und hast du noch was, Tom?
Ich würde gerne noch, weil es sonst auch ein bisschen zu spät schon zu lang her ist, und wie ich das aber eigentlich nicht vergessen möchte, möchte ich gerne nochmal den guten Haze empfehlen, der mit der Zwielicht-EP voll passend zu der Zwielicht-LP, die er ja schon vor ein paar Jahren rausgebracht hat, nochmal ein paar Songs veröffentlicht hat. Und ich finde es absolut faszinierend, müsste ich mich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr informieren, ob das vielleicht wirklich Songs sind, die von dieser Albumproduktion damals übrig geblieben sind und die hat er jetzt nochmal irgendwie frisch gemacht oder ob er es wirklich geschafft hat, sich wieder so in diese Atmosphäre reinzubegeben, dass er wieder solche Songs machen kann, weil ich finde, die passen perfekt zu dem Album damals und sind eigentlich auch genau der Scheiß, den ich gerne von ihm hören will. Da würde ich gerne auf die Playlist noch Diebesnest mit drauf machen. Sehr straighter, sehr geiler Rap mit einem Flow, den ich auch so, glaube ich, von keinem anderen in Deutschland auf genau die Art und Weise so präsentiert bekomme. Und das ist schon was ziemlich Besonderes für mich.
Ja, ich fand ihn auf jeden Fall auch frisch. Also hat mir auch gut gefallen. War diesmal keine so Jazz-Rumpel-Playlist, um nochmal auf eine alte Folge zu referieren.
Bisschen zufrieden mit, ja, so können wir weitermachen.
Ja, bin ich sehr zufrieden mit.
Solltest vielleicht öfter mal eine Woche in Urlaub fliegen.
Ja, oder ich sollte keinen Boom-Bap mehr auf die Playlist machen.
Ja, hast du, ja.
Doch, David, tu es.
Mach bitte. Nein. Gut, ey, das war Folge 40 des Rap-Stammtischs. Wir machen kurzer Vorausblick. Wir machen noch dieses Jahr noch eine Folge in 2 Wochen, wo wir dann über Haiti auf jeden Fall sprechen werden. Und dann werden wir unseren Annual-Jahresrückblick unabhängig davon machen. So hatten wir es besprochen. Und der kommt dann auch irgendwann raus. Yes, und sir. Dann, wir hatten auch schon wieder besprochen, wann wir im neuen Jahr dann die nächste Folge machen. Habe ich aber vergessen. Also kommt dann irgendwann. Aber es kommen auf jeden Fall noch 2 Folgen dieses Jahr mindestens raus, sagen wir es mal so.
Jawohl.
Ein Jahresrückblick und eine normale Folge.
Auf den Rap-Stammtisch ist Verlass, auch wenn die Sommerpausen manchmal lang sind.
Ja. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, erzählt es irgendwem weiter.
Yes.
Euren Haustieren, euren Pflanzen zu Hause. Sprecht auf jeden Fall mehr mit denen und erzählt, was euch gut gefallen hat.
Ja, Schreibt es in euer Dankbarkeitstagebuch.
Stark. Ja, das ist die positive Message, die wir am Ende dieser Folge mitgeben sollen.
Ja, gut, alles klar. Ciao.